Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dropshipping Winner mit deinem Host Mick Dietrichs. Dein Weg für ein nachhaltiges 6- bis 7-stelliges Dropshipping-Business. Denn nur mit der richtigen Strategie kann man einen Winner erschaffen, der sich langfristig mit bewährten Systemen verkauft. Und das Beste daran, das Ganze geht auch ohne tausende Produkte testen zu müssen. Im echten Leben hast du keinen Wunsch frei. Bereite dem trostlosen Glücksspiel ein Ende und entdecke das Potenzial eines Winners. Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite pushst du dich auf das nächste Level.
So, wir haben den guten Patrick hier, aber er ist digitiert zu.
Daniel.
Ja, er hat sich weiterentwickelt. Und zwar, früher haben wir ihm einen Decknamen gegeben, wie wir es bei jedem Teilnehmer machen, der die ersten Erfolge macht, und um den Shop einfach auch zu schützen. Und diesmal ist das ein bisschen anders. Warum hast du jetzt keinen Decknamen mehr?
Also damals ging es halt darum, die Marke ordentlich aufzubauen und sich den Wettbewerbsvorteil halt zu sichern.
Dass auch nicht so viele Konkurrenten kommen.
Richtig, genau. Abrippen. Und das läuft jetzt eigentlich ja seit 2 Jahren, das gleiche Produkt. Die Markenrechte sind jetzt oder liegen alle jetzt bei mir.
Genau. Okay. Das heißt, man kann dich nicht mehr so leicht abrippen, sage ich mal.
Nee, absolut, sonst gibt's Post vom Anwalt.
Ja, genau. Nice, so soll es sein.
Hier
so.
Haben wir ja, den Award von Daniel für 1 Million Euro Umsatz. Lifetime.
Mit einem Shop.
Mit einem Shop. Hier, bitteschön, dein Award. Perfekt. Für 1 Million Euro Umsatz.
Vielen Dank.
Bitte sehr.
Als allererstes holen wir gerne dein Dashboard raus, dass wir einmal proven, dass hier alles passt und stimmt. Sehr geil. Refresh mal gerne einmal, dass die Leute das auch sehen. Wie viel Marge war dabei?
So knapp 25%.
250.000 also. Ja. Stark. In welchem Zeitraum war das jetzt konkret?
Von April 2023 bis Dezember jetzt.
Sehr geil. Hättest du dir das damals denken können, wo du das Produkt gelauncht hast?
Nee, auf keinen Fall. Die Story dazu ist ja schon in dem anderen Interview.
Ja.
Aber schon krass, ja.
Geil. Dann lass uns dich mal ausquetschen auf jeden Fall. So, wir haben den guten Daniel hier sitzen. Der hat über 1 Million Euro Umsatz gemacht mit einem Online-Shop. Und da quetschen wir dich heute ein bisschen aus. Erzähl mal gerne was zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Und wer warst du als Mensch vor diesem ganzen Business sozusagen?
Ja, ich bin Daniel, ich komme vom Bodensee, also direkt an der Schweizer Grenze und mache jetzt E-Commerce seit knapp 3,5 Jahren, beziehungsweise fast schon 4 und bin damals zu dir ins Coaching vor 2 Jahren, ziemlich genau 2 Jahren war das, genau, und heute sitzen wir hier.
Geil. Wer warst du davor? Was hast du für eine Backstory sozusagen? Also vor dieser ganzen E-Commerce-Geschichte, was hast du für Leute, die dich noch nicht kennen? Wir haben ja schon mal ein Interview gemacht sozusagen. Nee, 2 haben wir sogar schon.
2.
Einmal per Zoom und einmal ein anderes. Für Leute, die dich noch nicht kennen, was warst du ein Mensch vorher? Was hast du gearbeitet, studiert? Wie sah dein Background so grob aus?
Also ich habe ganz normal eine Ausbildung damals gemacht als Zerspanungsmechaniker. Und dann halt Ausbildung fertig, dann mich halt hochgearbeitet zum Projektleiter schlussendlich dann. Und in dem Job war ich dann auch 3-4 Jahre, so mit Übergangszeit. Und ich habe eigentlich schon relativ früh ein eigenes Business machen wollen. Also ich habe damals auch eine Werbeagentur gegründet, mit 17 Jahren war das. Und schlussendlich hat mir das halt immer schon unglaublich viel Spaß gemacht, so Branding, Markenaufbau, dieses ganze Thema. Aber so die Skills, um das halt zu Geld zu machen, haben mir damals noch gefehlt. Mhm. Deshalb bin ich so Richtung E-Commerce auch geswitcht. Mhm. Und ja, das war eigentlich so die Intention dahinter.
Wie bist du auf E-Commerce gestoßen damals? Also es war ja wahrscheinlich nicht so, dass du aufgestanden bist morgens und dachtest so, ich fange jetzt Dropshipping an.
Nee, es war so, keine Ahnung, ich habe mich auch überall langgehangelt, Affiliate-Marketing, also alles, was man so kennt, womit geworben wird, dass man online Geld verdient. Und Dropshipping war halt für mich interessant, weil ich dieses Offer vom eigenen Produkt eigentlich sehr geil fand und dann halt auch das verknüpfen konnte mit der Branding, also eine Marke aufzubauen, dann einfach so ein Unikat zu schaffen. Deshalb fiel dann da drauf die Entscheidung.
Hast du gleich von Anfang an, also ich weiß es eher für den Zuschauer, wie hast du gestartet? Hast du gleich von Anfang an mit einer Brand gestartet oder wie bist du da rangegangen strategisch quasi?
Also ganz zu meinen Anfangszeiten, so wenn ich das jetzt heute anschaue, war das halt völliger Müll auf gut Deutsch. Damals war es halt so extrem schlecht gebrandet.
Was heißt damals? Welches Jahr war das?
Das war 2022. Mhm. Und extrem schlecht gebrandet, dann keine einheitliche Storytelling und alles. Also so die Grundsätze, die halt nötig sind, um Geld zu verdienen online oder über E-Commerce, haben halt komplett gefehlt. Mhm. Und ja.
Du bist 23 zu uns ins Coaching gegangen, ne? Oder 23, das war 23, ne? Oder 24?
Nee, 22.
22.
Er meint ja zwei Jahre. Ja. 42, genau.
Ja, ja. 22. Dezember 22.
Ende 22, also fast Anfang 23, würde ich sagen. Okay, und ab wann hat das angefangen zu fruchten, sozusagen, kurz knackig gesagt? Wir hatten ja schon gerade dein Dashboard so ein bisschen gezeigt. Es war dann erst Mitte 23.
Ja, ich hatte dann halt auch, also ich hatte davor ja Launches, die halt irgendwie nicht liefen. So, heute weiß ich auch warum, oder heute hätte ich jetzt auch die Mittel in der Hand, wissenstechnisch als auch monetär, um da halt jetzt noch mehr Gas zu geben, also auch die alten Launches jetzt erfolgreich zu machen. Damals ging es halt nicht, die Kohle hat auf gut Deutsch gefehlt und das Wissen einfach. Und
was hattest du, du warst ja lange CNC-Fräser, hast du gesagt, ja, ne? Und hast die Ausbildung gemacht. Wie lange hattest du da gearbeitet insgesamt? So, wie sah deine Story da aus?
Boah, ich habe die Ausbildung 2015 angefangen und habe dann im September 2023 gekündigt.
Mhm. Acht Jahre.
15, 16, 17, 18,
ja, 19, 20. Ja. Man fängt ja auch an, so August, circa August, ja, September.
Genau,
August. Deswegen genau 8 Jahre.
Ja.
Dann hast du aber ziemlich schnell, nachdem du im Coaching angefangen hast, gekündigt, also ein halbes Jahr.
Ja.
Ja, fast drei Vierteljahr, genau.
Ja, ich hatte dann, wo ich ja bei euch war, so, ich bin ja nicht komplett ohne Wissen, sondern ich hatte ja schon die Background sowohl von der Werbeagentur als jetzt auch vom E-Commerce schon, von den anderen Coachings. Mhm. Und dann hatte ich, also bei euch war das der dritte Launch dann und der ging dann so ein bisschen durch die Decke.
Und bei dem dritten Launch bist du auch geblieben? War das das Produkt,
ja, mit dem, genau,
du... Okay. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du Anfang April, Mai angefangen hast mit den Umsätzen.
Ja.
Ne? Genau.
Also 14. April 2023 war eigentlich so der Launch dann auf TikTok. Und dann ging es Stück für Stück.
Krass, dass du noch genau weißt, welcher Tag.
Ja, der Tag war life-changing.
Ja, ja. Genau, ich habe auch nochmal nachgeschaut. Also Anfang April, Mai hattest du deine Umsätze wöchentlich, ca. 2.000 Gewinn. Und dann ist uns aufgefallen, dass du, nachdem du halt 2.000 Gewinn wöchentlich hattest, hast du deine Stunden drastisch erhöht.
Ja.
Ne? Du hast ja erstmal 20 Stunden circa im Durchschnitt gearbeitet und danach sogar verdoppelt mit Vollzeitjob nebenbei.
Das Geile ist, wir haben ja da zu der Zeit noch den Accountability Call und Sheet relativ frisch eingeführt. Kannst du dich noch erinnern?
Ja.
Jetzt ist es ja schon normal für uns geworden. Jeder schickt uns seine Sheet, wie viele Stunden hat er vor zu arbeiten, welche Tasks sind jetzt relevant und so weiter. Mhm. Und da siehst du richtig schön linear, wie das nach und nach steigt. Die Umsätze und Gewinne, die Stunden auch und die Tasks. Und das hast du halt auch immer sehr, sehr konsequent ausgefüllt. Ja. Das finde ich ist auch immer sehr wichtig. Und das ist auch so ein Ding, was wir immer sehen bei den erfolgreichen Teilnehmern, dass die Leute das richtig ernst genommen haben. Ne?
Genau.
Du hast ja gesagt, welches Datum war das jetzt? Das war life-changing?
Der 14. April 2023.
Das hört sich immer so an, als wenn jemand so einleiten würde, dann begann die Zombie-Apokalypse. Ja. So. Aber wie war das Gefühl für dich? Du hast jetzt deine ersten richtig geilen Sales gemacht, wo es profitabel wurde. Wie war das Gefühl für dich? Hattest du da schon das Gefühl, okay, jetzt verändert sich was, jetzt macht das Ganze Sinn, jetzt fängt das an zu fruchten? Oder ab wann war für dich der Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt funktioniert es wirklich?
Also ich glaube, dieser Moment, wo ich das realisiert habe, der kam viel, viel später, also so 2-3 Monate, weil... So, ich denke, jeder kennt das im E-Commerce oder ihr auch in dem Fall, wenn man irgendwas launcht und dann kommen so ein paar Sales rein, dann jetzt klar diese low-hanging fruits, die man immer hat und dann denkt man so, ja, es läuft, dann guckt man am nächsten Tag dann auf die Umsätze und sieht halt so, ah, fuck, doch nicht.
Ja.
Und von daher war ich sehr misstrauisch auch, weil ich nicht wusste, wie lang geht das gut oder wie lang lässt sich das profitabel
weiterverkaufen.
Richtig.
Ja.
Und ich glaube, so der Moment, wo ich dann realisiert habe, was ich da eigentlich aufgebaut habe, auch mit den Mitarbeitern, mit der Produktion, alles, ich glaube, der kam dann tatsächlich an dem Punkt, wo ich nicht mehr in der Festanstellung war, also wo ich zu 100% selbstständig dann war.
Wann war das? Das war dann auch life-changing.
Ja, das war, also mein letzter Arbeitstag war der 29. November 2023.
So ein Änderungsvermögen.
Ja,
okay, geil. Also November... Kurz vor, also Q4, mitten in Q4 auch noch, ne? Da waren es wahrscheinlich auch gute Umsätze und Gewinne. Jetzt hast du was gesagt mit Selbstproduzieren. Das ist ja auch nicht der typische Dropshipping-Weg, den man macht. Wann hattest du damit angefangen, selbst zu produzieren?
Also direkt von Anfang an. So dieses, das ist halt so in einer, in einer speziellen Nische. So, ihr wisst ja, welche Nische.
Ja.
Und ich war halt so das, ich habe halt so dieses E-Commerce-Game so ein bisschen auf Hardcore-Mode gespielt. So, ich Was bei mir immer so im Vordergrund stand, war einfach die Qualität. So, und ich konnte mich da lange Zeit nicht mit identifizieren, irgendwie billige, ja, genau, zu verschicken, weil ich das halt parallel zu der Werbeagentur gekannt habe, dass halt dieses Branding, dieses Hochwertige, was mir auch schon Kohle gebracht hat, dass das halt dafür sorgt, dass Leute wieder bei dir kaufen und als Kunde erhalten bleiben. Und deshalb habe ich mich da so ein bisschen für einen anderen Weg entschieden, und bin dann halt Richtung eigene Produktion. Es hat sich halt auch bei mir jetzt angeboten mit dem Produkt, mit der Background Story.
Ist halt kein typischer Weg für jedes Produkt sozusagen.
Genau, ne? Also er ist auch viel schwerer, weil du einfach begrenzt bist dann, was Skalierung angeht. Das heißt, du brauchst die Mitarbeiter, die Kapazitäten. Du kannst halt nicht einfach sagen im Dezember so, lass mal die Werbeausgaben verdoppeln, weil niemand mehr hinterherkommt dann.
Ja.
Aber es hat sich halt ausgezahlt, weil es auch jetzt nach 2 Jahren immer noch profitabel läuft.
Ja.
Und
weil du halt wieder am Markt der bist, der etwas anbieten kann, was andere nicht anbieten
richtig können. Und diese Flexibilität und diese Eingriffe, die du selber vornehmen kannst, weil du einfach alles in den Händen hältst, also die kompletten Prozesse, das verschafft dir halt schon einen extremen Wettbewerbsvorteil, also auch nachhaltig dann.
Weiß. Okay, das heißt, du hattest deine Findungsphase für ein Online-Business, du hast gesagt, Affiliate-Marketing, Dropshipping hat dich dann am meisten überzeugt, aber nochmal einen Schritt zurück davon. Warum wolltest du überhaupt irgendwas online aufbauen sozusagen? Ist ja auch nicht so, dass du irgendwie aufstehst und sagst, jetzt baue ich mir was online auf sozusagen.
Nee,
also wie war der Schritt, wo kam der Impuls her sozusagen und wie war der Prozess nochmal so 1-2 Schritte davor?
Also ich glaube, der Impuls kam daher, dieses Shiny Object, was ja im E-Commerce so die Szene ist ja bekannt dafür. Dann sieht man auf Instagram oder auf YouTube die ganzen Reels, Shorts mit Lambo und Rolex. Bei mir war
das
schon
hat sich gecatcht.
Nein, eigentlich tatsächlich nicht, weil ich da eigentlich sehr rational denke und eigentlich auch nicht so auf
Materielles steht.
Ja, dieses Gepose halt. Also wenn sich das jemand leisten kann, alles fein, wenn sich das jemand selber erarbeitet hat, aber du kennst die Szene ja auch sehr gut, die E-Com-Szene. Und aber dann dachte ich halt irgendwann schon so, ja, so ich brauche jetzt kein Lambo, aber von Bali aus arbeiten wäre schon ganz nice.
Ja.
Das war eigentlich so der Background, was eigentlich ja völlig dämlich ist so im Nachgang, weil jetzt habe ich eine Produktion am Hals und bin
Ganz kurzer Break, keine Sorge, es geht gleich weiter. Wenn dir der Podcast oder die Folge besonders gefallen hat, dann nimm dir doch mal gerne 10 Sekunden Zeit und bewerte einfach mal mit 5 Sternen auf hier iTunes oder Spotify und teile es auch gerne mit deiner Community, an anderen Dropshippern, an anderen E-Commercelern, die von diesem Wissen erfahren müssen, die auch diesen Value brauchen, weil wir hauen ja ohne Ende kostenlosen Value raus, deswegen teile es gerne mit der Community, die du hast und bereichere deine Mitmenschen positiv und deshalb wünsche ich dir weiterhin viel Spaß beim Zuhören und beim Value-Tanken.
Ja gut, lässt sich trotzdem prozessieren, ne? Wenn du da eine gute rechte Hand hast, der da aufpassen
soll. Aber du bist ja mit der Produktion ja nicht trotzdem gebunden, oder?
Ja, also so das...
Also 1-2 Monate weg sein wäre doch möglich, oder
nicht? Ja, ich müsste halt die Prozesse ordentlich anpassen. Ja. Okay. Also ich habe das halt jetzt lange auch vor mir hergeschoben, weil das halt jetzt so lief oder beziehungsweise weil ich dieses Jahr, können wir nachher vielleicht mal noch drauf eingehen, was Ads und so angeht, dieses Jahr, was jetzt angeht, auch ein bisschen turbulent war.
Okay.
Aber mir wäre es theoretisch ja trotzdem möglich. Also es ist ja jetzt auch möglich, dass wir übers Wochenende hier in Hamburg...
Verstehe.
Wäre sonst auch schade, weil dann bist du uns echt gefesselt.
Ja,
Also da muss man echt... Also es geht immer um Prozesse und so Hürden im Kopf, die man selbst hat, wo man denkt, ich muss alles selbst machen und so. Also das kenne ich auch noch aus meinen Anfängen auch noch oder von anderen Teilnehmern bei uns. Ja, das ist immer so eine Hürde im Kopf, wo man denkt, man muss alles selbst machen.
Ja.
Ja, du hast es ja auch oft mitbekommen, irgendwie die Leute wollen noch selber E-Mails beantworten und so. Und
ja, dann, das mache ich tatsächlich immer noch selber.
Ja, krass. Ja. Wie viele Mails hast du denn?
Eigentlich nicht viel. Also am Tag sind das so 3-4 Stück.
Bei seinem Produkt macht es auch gar nicht Sinn, dass er so viel hat.
Ja, ne? Trotzdem
erstens fulfillst du schnell. Ja. Du hast diese ganze Frage mit, wann kommt es an?
Ja.
Das ist ja die häufig gestellteste Frage.
Aber zum Beispiel, weil ich ja parallel auch andere Stores jetzt noch habe oder gerade hochziehe, was ich jedem mitgeben kann beispielsweise, dass wenn man so Apps nutzt wie Track 123 auf Shopify, einfach mit dieser Sendungsverfolgung, weil der Kunde will ja im Prinzip nur wissen, wie sieht's gerade aus mit der Sendung.
Der Status gerade,
Und wenn du das dann halt ordentlich übersetzt, also diese ganzen Dinger von UniExpress oder irgendwas, und der sieht jetzt, okay, es wurde kommissioniert, also da halt den Tipp an alle deutsche Begriffe zu nehmen, was auch bei DHL nativ dann drinsteht. Und dann, also das alleine hat schon 70% weniger Anfragen bei anderen Stores jetzt ausgelöst, aber Ja, prinzipiell, je schneller man fulfillt, desto weniger.
Ich würde es trotzdem abgeben, auch wenn es nur 3-4 Mails sind. Ja, also das so ist vielleicht eine Stunde die Woche oder zwei, aber das ist so ein Pillepalle-Job, den du easy abgeben kannst.
So, ich hatte das aus dem Grund nie abgegeben, weil ich da in der Hinsicht halt schon einiges gesehen habe, dass viele Leute den Anschluss zu ihrem Produkt eigentlich verlieren. Also die wissen nicht, wo aktuell das Bottleneck ist, beziehungsweise.
Das machst du ja wieder mit Umfragen. Also du hast ja die Zeit, sagen wir mal die 1,5-2 Stunden, die du die Woche dann mehr gewinnst, dann kannst du die viel effektiver einsetzen für Umfragen. Du kannst lieber sogar deine Kunden anrufen mit den Talken 10 Minuten, 20 Minuten, weil dann hast du viel mehr den Anschluss zu ziehen. Also, ich weiß, was du meinst, mit der Zielgruppenrecherche und Verständnis sozusagen.
So, das stimmt schon. Also das sind jetzt zum Beispiel so Prozesse, wo ich einfach nächstes Jahr jetzt auch angehen muss.
Safe. Ja, alles Step by Step, auf jeden Fall. Ja. Geil, okay. Dann gehen wir jetzt gleich was Schönes essen und dann reden wir noch ein bisschen über das Produkt, über das Marketing auch und ja, Mann.
Aber ich finde halt auch so, du ziehst halt die Leute schon automatisch über die Ads an, also so, ich bekomme immer diese von dem Jonathan die Ads, so, er startet deinen eigenen Online-Shop in weniger als einer Woche, so, das zieht dann halt genau die Leute an.
Ja, die halt diese Erwartungshaltung auch, also du, das ist halt wie mit deinem Produkt, ne, die Leute wollen dann auch die Results sehen, wie du es versprichst sozusagen.
Das Geile ist auch, das, also wenn ich auch mit ihnen spreche, die sagen auch, der Grund, warum die dann bei uns im Coaching, also bei MIG im Coaching starten, ist, weil sie wissen, dass das nicht von heute auf morgen funktioniert, sondern da steckt harte Arbeit dahinter. Und das ist auch das, was MIG den Leuten halt verspricht. Ja. Du schaffst das, nicht von heute auf morgen, auch nicht in den ersten 2-3 Monaten, sondern mit sehr viel harter Arbeit und im besten Fall nach 6-12 Monaten.
Ja, das ist schon. Und wie lange dauert es, so einen Online-Shop aufzubauen, also rein mechanisch?
Das geht schnell. Das erste Mal aufbauen ist, wenn man es noch nie gemacht hat, könnte es je nachdem, sagen wir mal, du hast 15 Stunden, dann könnte es bis zu einer Woche dauern oder bis eineinhalb, je nachdem, wie du dich anstellst. Aber wenn du jetzt so 30, 40 Stunden hast, kannst du es schon so nach 3-4 Tagen machen.
Okay, geil. Aber,
ja, 3-4 Tagen, aber es muss nicht perfekt sein. Ne? Also jetzt nicht so 10 Stunden am Logo dran sitzen, nicht jetzt irgendwie 2-3 Stunden Domainname raussuchen, sondern ganz Namensgenerator, ganz easy in 5-10 Minuten irgendeinen coolen Namen. Ganz easy auch innerhalb von 20, 30 Minuten Logo fertigstellen. Ja.
Aber man muss noch dazu sagen, das ist der Shop. Dann hast du noch die Produktsuche, die dauert auch beim ersten Mal ein bisschen. Du kannst ja einmal kurz für die Kamera durchgeben, einmal für den Zuschauer da, wie lange Produktsuche beim ersten Mal, wenn du das erste Mal machst, das erste Mal wirklich, ne, Copies, also Recherche machen, Creatives aufbauen und so weiter. Wie viele Stunden braucht man da? Wirklich Arbeitsstunden, was würdest du sagen?
Eigentlich mag ich die Frage nicht, weil beim ersten Mal dauert es immer am längsten.
Ja.
Es geht darum dann, wie schnell du halt bist bei den nächsten. Ne, der erste dauert natürlich immer am längsten, weil du es das erste Mal machst. Ja. Aber wie sieht es dann aus beim zweiten, dritten und vierten Mal? Dann könnte ich schon sagen, dass du, wenn du die ersten 5 Launches hinter dir gemacht hast, dann kannst du schon einen qualitativ sehr guten Launch innerhalb von einer Woche machen. Ja. Wenn der Shop schon steht. Das ist eigentlich so die gute
eine
Frage.
Eine Woche mit wie viel Arbeitszeit?
Mit 30, 40 Stunden.
Ja.
Weil ich spreche auch von qualitativ gut, ne?
Ja,
und was ich dann halt nicht mag, ist, wenn die 30, 40 Stunden haben, aber dann in einer Woche 2-3 Launches machen.
Wie bei deinem dritten Launch, das war dein dritter Launch, ne? Der jetzt der Banger war.
Aber der dritte in unserem Coaching, nicht insgesamt.
Ah ja, der dritte in unserem Coaching. Insgesamt, wie viel Launches?
Ich hatte glaube ich, auch nur 3 oder 4 davor.
Okay, also so vielleicht 6., 7. Launch in Lifetime und dritter bei uns im Coaching. Ja. Weißt du noch, wie viel Zeit und wie viel Engagement du reingesteckt hast bei diesem Launch speziell?
Boah, also so, um es in Stunden anzugeben oder mal zusammenzufassen, ich denke so 6-7.
Für den einen Launch,
ja.
Okay, ja, krass.
Also gut, bei dem Produkt war halt auch die technische Umsetzung, weil es halt Upload-Fields auf der Produktseite gibt.
Aber das ist schon wenig. Also wenig Zeit für so einen qualitativ hochwertigen Launch, ne? Also eigentlich brauchst du, sag ich mal auch, wenn du schon erfahrener bist, brauchst du mindestens mal 20, 30 Stunden.
Ja. Ich denke, bei ihnen ging das ziemlich schnell bei dem Produkt, weil ich mich auch noch daran erinnern kann, wie die Creatives waren. Das waren halt jetzt nicht so eine Creatives. Es gibt ja Creatives, bei denen sitzt du schon bei 3-4 einen ganzen Tag dran.
Ja.
Du redest von 6-7 Stunden mit Creative Launch. Also
ja.
Und bei Daniel war das halt so, dass er hauptsächlich so circa 7-15 Sekündige erstellt hat.
Ja. Aber ich muss dir ehrlich sagen, so das habe ich jetzt auch bei mir allen Leuten, auch die Brands, wo ich jetzt mit zusammenarbeite, die ziehen immer. Also die Brands von
Also du meinst deine Creators ziehen immer?
Ja.
Weil ja. dieses UGC ist ja komplett tot eigentlich. Also, da gibt es ja so viel Schlechtes. Die Leute wissen ja ganz genau, dass das jetzt Werbung ist, was die da ausgespielt bekommen.
Okay, es kommt drauf an. Also UGC funktioniert schon noch gut. Also ist nicht komplett tot. Ne? Es kommt drauf an, wie du es machst. Auch da wieder qualitativ.
Klar,
ne?
Ja.
Also du kannst auch diese klassischen, richtig klassischen Werbungen machen. Wir sehen ja auch noch UGCs, die gut funktionieren. Aber halt, wenn du Standard-UGC machst, safe. Ja. Das kannst du vergessen.
Nur halt dieses Reden ohne Schnitte, dieses Durchgehende.
Ja, safe. Das ist boring. Also, das checken die schon, dass dann auch Werbung ist. Aber ich finde, es kommt immer aufs Gesamtpaket an. So, wenn du jetzt nur auf UGC klassisch vertraust, dann ist eh gefährlich, ne?
Ja.
Aber
ja, allgemein dieser Marketing-Mix, das habe ich ja dieses Jahr auch gesehen, dass es halt ultra wichtig ist.
Voll. Also Gesamtpaket halt, ne? Ja. Du hast Offer, Produkt, Preis.
Auch das Offer, so das
Zielgruppenansprache.
Es gibt ja übel viele Leute, die halt so sagen, ja, mit deinem Erstkauf musst du nicht profitabel sein und Customer Lifetime Value, was ja eigentlich nüchtern betrachtet ein völliger Schwachsinn ist.
Ja.
Weil wenn du mit dem Erstkauf nie oder nicht profitabel bist, dann steht deine Brand ja komplett scheiße da eigentlich.
Voll.
Wie findet man denn den richtigen Preis? Also so, das habe ich mich echt gefragt. Generell, in allem.
Also so ein bisschen mal auf Amazon suchen, generell, was so der Markt hergibt. Und generell kann man sagen, so bei Amazon werden die Produkte halt verramscht. Und dann würde ich, also auf jeden Amazon-Preis, um es kurz zu machen, kann ich locker nochmal 20 Euro draufhauen. Weil, ja.
Genau das Thema hatte ich ja am Montag auch im Call. Da hatte ein Teilnehmer gesagt, ja, wie gerechtfertigt das denn, wenn es auf Amazon halt so viel günstiger ist?
Ja.
Und ich sagte, du kannst dich gar nicht mit dem vergleichen,
nee.
Weil das auf Amazon, die Verkaufspreise sind ja unsere Einkaufspreise.
Ja.
Ja.
Das sind die Asiaten, die zahlen keine Steuern,
genau.
Die verkaufen mit irgendwelchen Tricks hier in Deutschland. Mit dem braucht man sich überhaupt nicht zu vergleichen. Und dann halt natürlich auch die ganzen Beispiele, dass man die Produkte trotzdem teurer verkaufen kann, obwohl sie auf Amazon günstiger
ja,
sind.
Ja, safe. Guck mal, bei Nolina ja auch, die hast du für 12 Euro gesehen, ja. Auch zu der Zeit, wo ich zu Primetime verkauft habe, gerade am Anfang. Da hätte ich auch demotiviert sagen können, ja, okay, gibt's für 12 Euro auf Amazon.
Aber
ich habe
sie
für 30, 35 verkauft. Ja. Wenn du richtig geiles Marketing machst und das auch wie eine Brand aussieht, dann
ist das die Storytelling. So, die Leute kaufen ja im Endeffekt nicht nur das Produkt, die kaufen auch die Story dahinter.
Genau.
Und das ist halt so dieses Entscheidende.
Richtig.
Dann gibt es sogar noch viele, die wollen Amazon zum Beispiel aus Prinzip einfach nicht supporten. Ja. Also solche Leute gibt es
ja,
auch immer.
Ja, die
ne?
gibt's.
Nein, aber du musst dir vorstellen, wenn auf Amazon steht, Xiang Yu verkauft eine Klatsch für 12 Euro, dann wissen sie, das habe ich schon ganz oft gehört. Ne? Und das ist ja bei uns auch so.
Ja.
Stell dir vor, wir haben zwei Anbieter. Ja. Eins hat ein schlechtes Produktbild und das andere hat ein gutes Produktbild.
Ja.
Und wir wissen eigentlich, dass Produkt A mit dem schlechten Produktbild so 15 Euro kostet, aber das gute Produktbild kostet 30 Euro.
Ja.
Wir kaufen bei den 30, weil wir denken, 30 ist eine viel bessere Qualität.
Viel bessere Qualität. Und du denkst dir dann, okay, falls du es auch verschenkst oder so, ich will was Hochqualitatives verschenken und so weiter.
Genau.
Und deswegen ist...
Aber wo findest du das Limit?
Also vom Verkaufspreis?
Also
das müssen wir antesten.
Antesten, ja.
Am Ende des Tages entscheide ja nicht ich oder Mick, ob die Leute das kaufen, sondern du musst das antesten. Schaltest du Ads für 40 Euro. Wenn die es nicht kaufen, dann weißt du, okay, irgendwas passt nicht. Ne? Ja. Kaufen die meinen Konkurrenten und der verkauft für 30, vielleicht sollte ich ihm auch 35 runtergehen. Vielleicht sollte ich auch meine Creators so gut machen wie er und so weiter.
Du kannst es aber auch teilweise da wieder im Marketing nutzen, wenn alle im Markt für 30 verkaufen und du kommst mit richtig Premium-Branding auf der Website und verkaufst für 40, ist das auch wieder ein Vorteil.
Ja, genau.
Weil dann siehst du auch wieder so aus, als okay, das ist eigentlich der geilste sozusagen. Also da, ja, testen auf jeden Fall.
Wunderbar, jetzt sind wir wieder in der Zigarren-Lounge, aber du und ich rauchen nicht.
Ja.
Egal, das übernimmt Mick für uns, er raucht für uns drei zusammen. Da wäre jetzt meine Frage, wie und wo hast du genau dein Produkt gefunden?
Also tatsächlich, das war eigentlich ein ganz lustiger Zufall. Mir wurde mal so eine ähnliche Anzeige ausgespielt, beziehungsweise das hatte ich dann so im Hinterkopf und habe dann geschenkt für jemand in der Nische gesucht. Und dann dachte ich mir, okay, warum verkaufe ich das eigentlich nicht als Produkt? Weil das hatte noch niemand so als Brand, also das war einfach nur als einzelne Artikel.
Ja.
Ja, und so kam es eigentlich dazu dann.
Okay, wunderbar. Mich würde noch interessieren, wie viel Potenzial hast du dann gesehen? Also die Leute bei uns, bevor sie jetzt Produkte zuschicken, geben wir noch an, wie viel Potenzial sie sehen. Meistens haben sie so diesen Eindruck, sie müssen für das Produkt brennen, weil sonst können sie es nicht launchen, sonst können sie da nicht die Arbeit reinstecken, finden das zu langweilig, sind sich unsicher. Wie war das bei dir?
Also ich habe... So, was ich halt die Erfahrung gemacht habe, dass wenn man nicht selbst mit dem Produkt related, also wenn man das selber scheiße findet eigentlich, dass es dann halt wenig erfolgreich oder wenige Erfolgschancen hat. So, ich habe es eigentlich sehr neutral. Also so, ich dachte mir halt so, okay, eigentlich cooles Produkt, wenn es funktioniert, ja, cool, wenn nicht, dann halt weiter okay suchen.
Also du fandest es nicht uninteressant, aber du hast jetzt nicht dafür gebrannt, aber du könntest dir vorstellen, das jemandem zu verschenken.
Ja, ne? Auf alle Fälle. Also ja, das ist schon mal so, ich glaube, so dieses dafür brennen, das kommt dann so, wenn man es ordentlich
wenn
macht.
Wenn die Umsätze da sind.
Richtig. Und wenn man halt einfach so... Weil es gibt ja sehr viele Produkte, wo Verbesserungspotenzial haben. Und ich glaube, wenn man die dann mit einbringt, diese Verbesserung, dann brennt man immer mehr dafür.
Ja. Mich würde ja nochmal interessieren, du hast ja mit dem Produkt Print on Demand gestartet. Ne? Ja. Aber du hast ja auch, so wie ich das in dem ACC-Sheet gesehen habe, was du ausgefüllt hast im Mai, hast du auch geschrieben, dass du Proben bestellt hast aus Asien.
Ja.
Hast du es dann bei der Testingphase nicht direkt selber gemacht, sondern erst mal aus Asien fulfilled, oder?
Also ich hatte ich habe es von Anfang an selber gemacht, weil einfach schnellere Lieferzeiten.
Ja.
Aber ich habe dann halt schnell gemerkt, dass die Qualität noch nicht ausreichend vorhanden ist dann.
Bei dir zu Hause, also von dir selbst?
Genau.
Okay.
Also von dem Zulieferer, den wir damals hatten.
Ja.
Und dann ging halt so ein bisschen die Suche los nach vergleichbaren Zulieferern oder Herstellern. Mhm. Und ja, mit dem arbeiten wir jetzt seit 2 Jahren fast durchgängig zusammen.
Mhm.
Und der geht halt auch auf jeden Wunsch im Prinzip ein. Also wenn du dann eine große Menge abnimmst, hast du dann halt irgendwann schon so das Zepter in der Hand, wo du dann sagen kannst, okay, mach mir das anders, soll aber gleich viel kosten.
Ja, okay, wunderbar, sehr schön. Wolltest du was sagen?
Ja, ich überlege gerade so in Richtung Creative-Prozess und so. Du hast ja auch die Creatives gefeedbackt bei ihm mit. Damals,
sei richtig,
ein bisschen länger her.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Und zwar, bei welcher Plattform, also womit hast du begonnen? Also und bei welcher Plattform, bei Meta, also ich weiß, dass bei dir Meta und TikTok nur waren, aber mit welcher hast du angefangen und wo kamen die ersten Erfolge, bei welcher Plattform?
Also angefangen waren damals ganz klassische Picture-Ads auf Meta. Die haben dann aber gefloppt. Also da habe ich die ersten 150, also kam kein Sale mit 200 Euro, waren das glaube ich. Kam nicht zustande und dann kam TikTok und die ersten Creatives waren halt sehr trashy, sage ich jetzt mal, aber das hat halt auf TikTok sehr gut performt und da
also meinst simpel eher, ne? Ja. Trashy waren die ja nicht, die waren einfach nur simpel, weiß ich noch.
Also trashy Musik halt so.
Ja, die aber, also Trendmusik eigentlich.
Ja.
Aber
die
damals
wir als trash empfinden.
Ja, stimmt schon.
Das ist wieder Geschmackssache.
Ja. Das sage ich auch übrigens jeden Einzelnen immer, Trendmusik verwenden, weil das macht auch einen riesen Unterschied. Ja. Kann dasselbe Video sein und mit einem anderen Sound, weil ich kenne das von mir privat. Manchmal interessiere ich mich gar nicht für das Video, aber wenn der Sound cool ist, dann bleibe ich da, egal was für ein Video das ist.
Macht also mega viel aus.
Weil ich den Sound einfach fühle und gleichzeitig gucke ich mir den Inhalt an.
Das ist natürlich auch, macht es halt extrem einfach, auch Creatives zu recyceln. Also viele denken ja immer, man muss ständig neue, also muss man auch neue Creatives antesten. Aber du hast ja, wenn du das jetzt ein Produkt 5 Monate launchst, du hast ja irgendwann so viel Bildmaterial und Videomaterial, dass du da halt so eine Loop aufbauen kannst und dann halt einfach anders zusammengeschnitten, selbes Voice-Overlay beispielsweise, andere Trendmusik, alles.
Ja, super, super. Und du hast ja gesagt, erster Erfolg kam über TikTok. Was waren so deine ersten Umsätze in einem Monat dort? Und ab wann, also ab wie viel Umsatz im TikTok, dachtest du dir, okay, jetzt muss auch bei Meta was laufen?
Also ich glaube, der erste Monat war ein Tagesumsatz ungefähr im April von 300, 400 Euro. Kam damals alles über TikTok zustande. Und dann habe ich eigentlich, keine Ahnung, aus Affekt raus einfach die TikTok-Videos genommen auf Instagram, Reels. Und dann halt auch nochmal beworben und dann habe ich halt gesehen, dass die Reels auf Instagram, also alle Videos, die auf TikTok performt haben, performen auch auf Instagram.
Mhm.
Und dann habe ich da halt so einen zweiten Loop im Prinzip aufgebaut und dann ging es hoch auf 1.000 Euro Umsatz am Tag, dann waren es halt irgendwann 1.500. Dann
okay. Also hast du alle deine bereits performenden TikTok-Videos nicht auf Facebook, sondern nur lediglich auf Instagram als Reel gepostet und Ads geschaut. Okay, cool, interessant.
Hattest du währenddessen irgendwelche Sorgen? Also während das anfing zu laufen, hattest du irgendwelche Sorgen, dass das irgendwie, du hattest ja bestimmt auch mal Schwankungen und so weiter. Was waren dann für Sorgen in deinem Kopf und wie hast du die gelöst?
Ja, also es war jetzt zum Beispiel dieses Jahr ein bisschen turbulent, weil wir halt einen extrem geringen AOV haben, also von knapp 15 Euro. Und da gibt es ja sehr viele, die sagen, okay, unter 25 Euro AOV macht es gar keinen Sinn im E-Commerce. Aber es ist, wie man sieht, ja trotzdem möglich. Aber es gibt halt so ein Problem dann, wir hatten ein Riesenproblem mit der Testing-Phase halt. Wir haben neue Creatives angetestet, die CPAs sind aber so in die Höhe geschossen seit Februar dieses Jahr, dass im Prinzip diese Testkampagne für die neuen Creatives der komplette Profit von den anderen aufgefressen hat. Und dann heißt es halt nach Lösungen suchen. Also zum Dropshipping suchen ja jetzt halt viele ein neues Produkt, dieses Produkttopping. Aber da hängt ja eine Produktion dahinter, Mitarbeiter. Das heißt, ich konnte jetzt ja nicht einfach sagen, so, ciao Leute, war cool.
Es war schon mehr so eine Brand, wo du sagst, jetzt bin ich verpflichtet. Ne?
Und dann war es halt extrem viel, ja, auch nochmal in Coachings jetzt halt für spezifische Ad-Plattformen beispielsweise. Und dann halt Stück für Stück wieder sich so ein bisschen hochkämpfen dann. Ja. Aber so das Geile war halt diese Insights, die ich halt jetzt hatte. Also so, ich könnte jetzt theoretisch jedes Produkt launchen, bin ich mir ziemlich sicher, weil es einfach nur eine Plattform, also eine Plattformgeschichte ist zum Schluss. Mhm. Also es gibt zum Beispiel Produkte, die würde ich jetzt als erstes auf Google beispielsweise launchen, bevor ich auf Facebook gehe.
Ja. Ja, das geht dann viel über Recherche natürlich, ne?
Ja.
Ja.
Gab es, seitdem du bei uns im Coaching bist, irgendwann mal so einen Moment, wo du gefragt hast, also wo du dann gezweifelt hast an E-Commerce, dass das Business überhaupt funktioniert, ob das überhaupt funktioniert, ob das Coaching was, ob es die richtige Entscheidung war, erneut mit einem Coaching zu beginnen?
Klar, am Anfang schon. Also ich denke, jeder, der schon mal Geld verbrannt hat oder so, wird das nachvollziehen können. Aber so, was für mich halt immer klar war, dass ich selber dafür verantwortlich bin. Also ich war jetzt nie jemand, der jetzt dich oder Mick jetzt geblamed hat für irgendwas, was nicht funktioniert hat, sondern das hat dann halt eher an meinem Ego gekratzt. Aber wenn du das halt richtig auffassen tust, dann gibt dir das ja auch nochmal einen Push in die richtige Richtung.
Aber du hast nie daran gezweifelt, dass das Business Model funktioniert oder nicht?
Weil ich wusste ja,
dass es funktioniert.
Richtig. Okay. So allein Mick, also Mick's Case Study damals mit Nolina, das war ja schon proof genug eigentlich, dass das funktioniert und dass es auch immer noch funktioniert. Mhm. Und ja, es gibt ja, jeder von uns kauft ja online ein. Also das heißt, warum sollte es nicht?
Was ich bei dir interessant finde, weil ich bin ja persönlich anders, wenn ich mal, du hast ja bereits, für die Leute, die es noch nicht wissen, du warst vorher schon im Coaching, bevor du bei uns angefangen hast. Ich bin von der Person so, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo etwas kaufe oder, also egal, ob es jetzt Coaching ist oder nicht, wenn das nicht funktioniert hat, da bin ich sehr misstrauisch, ne, erneut diesen Schritt zu wagen. Ja, wie kam es dann, dass du, obwohl du vorher in einem Coaching warst und es nicht funktioniert hast, dich gewagt hast, nach nur 3 Launches nochmal ein Coaching zu starten?
Also es war halt zum Schluss einfach eine simple finanzielle Geschichte. So, ich hatte 3.000 in Wind geschossen, hatte einen halbfertigen Online-Shop beispielsweise, alles. Mhm. Und dann war halt so diese simple Rechnung, entweder ich ziehe das jetzt durch, bis ich Geld verdienen oder ich habe halt jetzt 3.000 in den Wind geschossen. Und das war eigentlich die ganze Story dahinter. Und dann habe ich halt alles nochmal zusammengekratzt und...
Also hat dich das auch ein bisschen angetrieben, sogar, dass du 3.000 verbrannt hast und das als Motivation genommen, zu sagen, ich will jetzt kein Geld verbrennen, oder?
Im Endeffekt schon, aber so, ja, eigentlich schon. Aber ist auch jetzt aktuell noch so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr waren sehr viele Negativerfahrungen mit Agenturen auch alles. So, du könntest ja immer bei diesem Punkt aufhören und dann sagen, okay, alles ist scheiße, so. Oder entweder machst du es selber oder du findest halt jemand, der es besser macht.
Mhm. Oder du lernst halt auch draus. Du hast ja, du sagst ja, du hast negative Erfahrungen mit Agenturen gemacht dieses Jahr. In welchem Bereich waren das so grob?
Beispielsweise mit Creative-Erstellung, dann war es generell Performance-Marketing, dann auch Branding oder so. Aber ich bin da halt sehr anspruchsvoll, weil ich ja weiß, wie es funktioniert und was ich für die Umsätze brauche. Und je anspruchsvoller du natürlich selber bist dann, desto schwieriger wird es halt auch, dass jemand dich...
gerecht wird.
So, ja. Also das soll jetzt nicht so überheblich klingen oder so, aber du hast halt viel höhere Ansprüche dann.
Ja klar, weil du auch schon weißt, was du kannst und das müssen sie ja mindestens erreichen, diesen Skill sozusagen, weil du willst dich ja selbst toppen.
Ja.
Sonst brauchst du die Erfahrung nicht, die Expertise, die du einkaufst.
Ja.
Aber ja, du ziehst ja trotzdem Strich Ende des Jahres und sagst, okay, das habe ich daraus gelernt, weil wenn du jetzt nochmal irgendwie eine Creative-Agentur beauftragst, dann wirst du ja nicht den gleichen Fehler nochmal machen, sag ich mal. Ne?
Die Frage kommt häufig von den Teilnehmern. Ne? Also die machen jetzt die ersten Gewinne. Wie machen die jetzt weiter? Eigen-Creatives machen oder Agentur, Fiverr oder Speakly oder so? Du hast ja jetzt Erfahrung gemacht, hast du gesagt.
Ja.
Was gibst du den Leuten mit als Erfahrung, was sie tun sollen?
Also jedem würde ich mitgeben, unter 50.000 Umsatz, unter 60.000 Umsatz, auf keinen Fall
mit. Monat, ne?
Ja, ja. Auf keinen Fall mit irgendwelchen Agenturen. Und wenn das Retainer-Angebote sind von 1.500 bis 3.000 Euro, würde ich nicht mal, also maximal so ab 100.000 Umsatz, da kann man mal drüber nachdenken.
Okay.
Aber was ich halt auch immer oft sehe, dass Leute zu früh Prozesse abgeben und dann eigentlich diese Lernkurve gar nicht mehr haben. So meine Devise ist immer, ich muss es selber zu 100% beherrschen, sei es Google Ads, sei es Facebook Ads, bevor ich irgendwas abgebe. Weil dann nur dann kann ich ja beurteilen, ob
das gut macht oder
genau
richtig.
Genau das sage ich auch immer.
Sonst verkaufen wir dir irgendeinen Scheiß.
Richtig.
Du holst eine Google-Agentur
und du weißt gar nicht, ob es gut ist oder nicht.
Richtig, ja.
Ja, richtig. Super.
Was?
Jetzt, ich wollte mal noch die Vielmann-Frage stellen. Vielleicht kommt die zu früh. Vielleicht machen wir das eigentlich am Ende.
Was ist die Vielmann-Frage?
Wenn du nochmal komplett von vorne starten würdest, aber jetzt mit demselben Wissen, gibt es da etwas, was du anders machen würdest?
Ich glaube nicht, weil sonst würden wir wahrscheinlich heute nicht hier sitzen. Also,
wunderbar.
Ja.
Krass, okay.
So, ich würde
du würdest von Anfang an in unserem Coaching starten.
Wahrscheinlich das vielleicht, ja. Nee, aber hätte ich das am Anfang nicht gehabt, hätte ich jetzt keinen Vergleich.
Ja, genau.
Sondern eigentlich so sind es ja die Fehler oder die Misserfolge, was dir ja so diese Learnings geben. Das ist immer so eine
richtig coole Einstellung. Ja. Geil. Der Grund, warum du heute hier sitzt im Interview und auch überhaupt diesen Award erhalten hast mit 1 Million Umsatz, liegt daran, dass du extrem viel Zeit und Arbeit reingesteckt hast und konstant. Bei einigen anderen Leuten ist das so, die fangen an mit 10 Stunden, mit 15 Stunden, wobei wir sogar ungerne Leute überhaupt annehmen, die unter 15 Stunden arbeiten.
Die Woche, ne?
Ja. Die Woche. Bei dir war das so, du hast einen Vollzeitjob gehabt und hast, sobald die ersten Umsätze rankamen, du hast angefangen mit ca. 20 bis 25 Stunden die Woche und hast dann ab der dritten Woche verdoppelt. Teilweise sogar nach Wochen das Dreifache an Stunden mit, neben seinem Vollzeitjob.
Ja.
Man muss auch gleichzeitig sagen, aber das darf man nicht als Ausrede nehmen, du wohnst noch bei den Eltern,
nee, ich
hast keine Frau und Kinder.
Ja, gut, ich habe keine Freundin
und keine Haustiere.
Oder damals keine Freundin.
Und keine Haustiere, ne?
Ja.
Genau.
Also ich hatte schon, oder ich habe schon alleine gewohnt zu dem Zeitpunkt.
Ach so, okay.
Aber ja, zu Spitzenzeiten waren das 80 Stunden.
Ja, aber dennoch, also ich habe es gesehen, 70, 80 Stunden neben seinem Vollzeitjob.
Ja.
Und das ist auch der Grund,
warte mal, 70 insgesamt mit dem Vollzeitjob?
Nein, neben dem Vollzeitjob.
Okay, das habe ich nicht mehr auf dem
also
gehabt.
Neben dem
Du hast ja sehr wenig geschlafen auch.
Ja, ich war ein halbes Jahr war ich eigentlich, oder ein Dreivierteljahr sogar. Also ich war durch dann, an dem Punkt, wo ich dann meinen Vollzeitjob gekündigt hat, weil ich war halt nur in meiner Wohnung eigentlich effektiv zum Schlafen. Also ja,
stark.
Also das muss man nochmal den Leuten bewusst machen, weil sie dann irgendwie denken, ey, vielleicht bin ich in 6 Monaten genau da, weil du hast ja nach dem dritten Launch, also insgesamt sagen wir mal 6 Launches, da bist du halt auf dem Weg da gewesen. Aber die Zeit spielt eine ganz andere. Da, wo du in 3 Monaten bist, sind die anderen nach 12 Monaten, weil sie nicht den Zeiteinsatz haben wie du. Ja. Bei dir gab es nur das. Das will ich dann auch nochmal unbedingt verdeutlichen.
Ja. Was ich aber auch verdeutlichen will, also es muss keine 70, 80 Stunden die Woche sein. Wir haben auch Fälle, ne? Also nicht, dass der Zuschauer jetzt auch irgendwie denkt, man muss 70 Stunden neben dem Vollzeitjob investieren. Du hast es ja irgendwo wahrscheinlich auch gemacht, weil du Bock drauf hattest.
Ich hatte Bock drauf, ja. Also,
das war also wir haben auch Fälle, was ich sagen will, um den Punkt zu schließen, wir haben auch Fälle, wo Leute dann wirklich 20, 30 Stunden neben dem Vollzeitjob investieren. Mhm. Aber natürlich bist du dann schneller am Start, wenn du 70, 80 investierst, was ich bisher noch bei keinem gehört habe. Aber ich hatte ganz im Kopf gehabt, du meinst 70, 80 mit Vollzeitjob.
Nee,
weil das habe ich auch gar nicht mehr in Erinnerung. So, weil das war eine Hardcore-Zeit dann.
Ja, weil ich hatte damals noch keine Mitarbeiter. Das heißt, ich war von der Produktion über Versand, über Customer Support, über die Ads, über Creative-Prozesse, war ich ja eine komplette One-Man-Show im Prinzip.
Aber wie viele Vollzeitstunden hast du dann gearbeitet?
Also ich habe ganz normal 45.
What the fuck,
Digga? Normal ist ja eigentlich 40.
Ja.
Das ist krass. Da hast du wirklich jede freie Minute genutzt.
Ja. Aber kam mir halt auch zugute dann, weil ich halt so nach dem Dreivierteljahr konnte ich halt sicher sagen, dass es funktioniert. Also so, das ist jetzt seit 2 Jahren im Prinzip das oder fast seit 2 Jahren dasselbe Produkt. Es ist immer nur noch das einzige Produkt im Shop im Prinzip. Und so mein Ziel ist eigentlich so, dass es die nächsten 10 Jahre halt durchläuft.
Gibt es eine Gewohnheit oder Routine, die du sagst, die hat mich hierhin gebracht?
Ich glaube.
Oder mehrere, vielleicht ist es auch nicht nur eine.
Ich glaube, Disziplin mit hoher Selbstkritik, würde ich es jetzt mal so, das ist so eigentlich.
Was meinst du mit hoher Selbstkritik?
Also einen hohen Selbstanspruch. Also wenn ich mir zum Beispiel vornehme, keine Ahnung, fürs nächste Jahr 2 Mio. Umsatz und ich erreiche das nicht, dann ist halt schon, nehme ich das halt persönlich auf gut Deutsch. So, das,
hast du diesen Anspruch dann auch in dem Creative-Prozess, dass du sagst, weil das sehen wir bei unseren Teilnehmern ja auch immer, dass die diesen Qualitätsanspruch nicht im Sinne von 4K, sondern wie ich die Creative jetzt schneide, dass ich da noch eine Sekunde rausfahre, dass ich da noch mal bessere Texte mache. Weil das merke ich bei mir auch immer und bei den erfolgreichen Teilnehmern und die keinen Erfolg haben, dass die dann diesen Anspruch irgendwie nicht so hoch haben.
Also am Anfang finde ich es extrem wichtig. Also ich habe den Anspruch auch und am Anfang finde ich ihn auch extrem wichtig. Aber irgendwann muss man über die Zeit so ein bisschen lernen, da so dieses Pareto-Prinzip, diese 80-20, also 80% Ausbringung mit 20% Einsatz, dass es halt genauso ausreichend ist im Endeffekt. Weil auch diese hyperperfekten Produktseiten, die performen in den seltensten Fällen besser wie jetzt eine ordentliche Standard-Produktseite.
Ja. Ich würde da lieber die Energy in die Creative richtig, mehr reinstecken, ja. Weil der aber erste.
Auch dieses Cutting oder so, manchmal ist halt tatsächlich weniger mehr. Also ich habe zum Beispiel jetzt gute Erfahrungen gemacht mit 15 Sekunden Reels und alles, wo einfach die Informationen schnell und kompakt zusammengepackt sind. Also
muss man immer testen, ne? Jede Zielgruppe ist auch wieder anders.
Genau.
Wir merken da auch, da von bis kann alles funktionieren, ne? Ja. Was war für dich so der einprägsamste Moment seit unserer Coaching-Laufzeit da? Also seitdem du im Coaching warst bei uns quasi. Was war für dich so der einprägsamste Moment aus dem Bauch heraus, der dir so einfällt, wo du sagst, das war so ein sehr geiler Moment, ein sehr geiles Gefühl oder so?
Also vom Coaching jetzt selber?
Ja. Oder seitdem du auch im Coaching warst zum Beispiel?
Ich glaube, also was für mich am Anfang extrem beeindruckend war, war halt so dieser Rückhalt. Also auch bei Fragen so, dass man jetzt nicht 2 Tage drauf gewartet hat oder. Das war, und halt, keine Ahnung, so oftmals halt einfach nur dieser Support im Background, also auch wenn jetzt mal was scheiße lief oder so, einfach jemand zu haben, wo dir dann halt sagt, okay, mach jetzt die Schritte, weil am Anfang, das sind halt so viele neue Bereiche, wo du dich halt überhaupt nicht auskennst. Ich glaube schon, dass das einer der wichtigsten Punkte war.
Du hast ja diese ganze Accountability-Struktur neu miterlebt, ne?
Ja.
Den haben wir neu eingeführt, wo du dann, du kannst es vorher ohne Accountability-Struktur und nachher mit. Und du hast ja die Accountability-Sheet, die wir wahrscheinlich auch nochmal einblenden werden von dir, so ein bisschen ein paar Parts, auch konstant genutzt, was ich sehr gut fand. Ne? Und du hast es ja auch immer wieder gefeedbackt, dein Accountability-Sheet und Accountability-Call warst ja auch öfter mit dabei. Wie war das für dich? Auch so die ersten Wochen, ersten Monate, wie hat dir das geholfen?
Also der Accountability-Call am Anfang
schon. Zungenbrecher, ne?
Ja, ohne Witz. ACC-Call.
Im Nachgang hätte ich den anders nennen sollen, aber jetzt ist es schon durch.
Nee, der hat schon, das waren halt so die Arschtritte, so die es da halt einfach nochmal gab. Also jetzt nicht unfreundlich oder keine Ahnung, aber einfach nochmal dieses mach jetzt das, also klare Schritte, klare Next Steps und alles, das war schon extrem wichtig.
Ja. Was hast du wahrgenommen bei Daniel im ACC-Call oder auch in den Sheets? Was ist dir da so besonders aufgefallen?
Also was ich richtig geil fand bei Daniel ist, es war ganz klar, mach das, zack, wurde erledigt. Es war sogar so, mach das, versuch. Ich musste nie sagen, ey, du hast dir 30 Stunden vorgenommen, du warst diese Woche nur bei 20. So, bei ihm war das sogar,
so.
Bei ihm war es sogar, ey, ich mach 25, habe ich mir vorgenommen, auf einmal steht da 45.
Geil.
Also er hat sich 25 vorgenommen, hat aber...
Was hat dich angetrieben, diese Zeit so viel reinzustecken auch? Also ja, man sagt jetzt Disziplin und so, aber woher kommt die Disziplin? Es muss ja irgendeinen Grund haben.
Ja, ich glaube, weiß nicht, irgendwas einfach zu verändern. So, keine Ahnung, auf Arbeit kennt wahrscheinlich auch jeder der Chef, der nicht immer dieselbe Meinung hat wie man selbst. Das war einerseits...
Hast du das auch?
Ja, bestimmt. Zwinker zweimal.
Wir haben ja das Gespräch mit der Produktsuche. Ja. Das ist eigentlich fast immer dieselbe Meinung.
Ja. Nee, aber schon halt dieser Wunsch, irgendwas zu verändern. Also.
Ja. Okay, also du konntest mit deinem Chef nicht so resonieren. War da noch irgendwas, was ich angetrieben habe? Also war nur das
also,
der Antrieb so?
Das war jetzt nicht nur der Chef. Das war eigentlich so nicht mein Chef, sondern eigentlich generell halt so die
ganze... Ach, so eine andere Lebenslage komplett.
Genau.
Okay.
Also es gab ja so viele Tage, wo man dann nach dem Arbeiten nach Hause gekommen ist und dann halt für sich gefragt hat, was habe ich jetzt 8 Stunden getan?
Ja.
Also, da einfach auch ein bisschen mehr Sinn, also Sinnhaftigkeit in den Aufgaben und alles. Und halt vor allen Dingen keiner mehr, der dir sagt, was du jetzt zu tun hast. Mhm. Das war eigentlich so die Hauptgründe.
Und wann Bali? Du wolltest Bali, meinst du, von Bali aus arbeiten?
Ja, das war ja tatsächlich am Anfang so der Plan, dieses von überall aus arbeiten. Ja, also kennt ja jeder, diese E-Com-Szene ist ja sehr geblendet. Und das war eigentlich meine Intention am Anfang. Aber das hat sich dann sehr schnell gelegt, wo ich dann gesehen habe, wie viel Arbeit da ja tatsächlich dahinter steckt, dass man halt mit 20 Stunden oder mit 10 Stunden die Woche halt nicht weit kommt.
Aber du arbeitest jetzt ja nicht nur der Arbeit willen, weil sonst hättest du ja auch deinen Job davor behalten können sozusagen.
Ja.
Also heißt das ja jetzt wahrscheinlich immer noch Ziele und Träume, Bucketlist und Co. Was hast du da als Reiseziel geplant? Also du willst ja wahrscheinlich immer noch von irgendwo aus arbeiten, vielleicht mal einen Probemonat, wie Musti auch gesagt hat. Ein Monat ist ja nicht so schwer, sag ich mal jetzt, oder zwei Wochen irgendwie aus irgendeinem Land. Hast du da irgendwas schon vor oder geplant oder sagst du erstmal voll auf Business-Ziele fokussieren noch?
Also geplant jetzt tatsächlich noch gar nichts. So für mich steht jetzt die andere Sache, also das Unternehmen eigentlich weiter aufbauen, jetzt mit neuen Produkten dann in die Masse gehen. Das steht jetzt eigentlich so im Hintergrund. Und ich finde, ich habe jetzt auch nicht so dieses Gefühl, dass ich jetzt Urlaub bräuchte oder so.
Auch bestens.
Ja, so die Arbeit ist mein Urlaub.
Ja. Die gute deutsche Produktivität. Ja, nice, Mann.
Also, so, man merkt ja auch gar nicht mehr, dass man, ist ja bei dir wahrscheinlich genau das Gleiche, also man merkt ja nicht mehr, dass man arbeitet eigentlich. So, man geht ja eigentlich seinem Traum nach.
Ja.
Und
ja. Also ja, auch auf jeden Fall, aber es ist teilweise schon sehr anstrengend, gebe ich zu. Also manchmal brauche ich dann auch so einen klassischen Urlaub. Aber ich brauche es nicht jetzt am Stück. So. Also ja. Ich werde auch unruhig mit der Zeit. So nach 5-7 Tagen richtig Urlaub bin ich so, muss irgendwas machen.
Ja.
So, und, aber ich glaube, das muss auch jeder für sich selbst rausfinden.
Auf alle Fälle.
Das ist so eine Reise, wo jeder selbst rausfinden muss, wie funktioniert er gut, was mag er.
Es gibt ja viele verschiedene Creative-Stile. Ja? Wenn jemand frisch anfängt, der erste Launch ist immer nur ein Video, 20 bis 50 Sekunden, einfach nur richtig viel Text rein, so am besten alles voll und dann irgendein Sound.
Ja.
Das ist das, was ich überhaupt nicht mag. Aber welchen Stil würdest du sagen, kommt heutzutage gerade bei dir richtig gut an? Du hast ja gesagt, dein Favorit ist dieses kurze, simple mit einem trendy Sound. Gibt es aber noch andere Sachen?
Also Picture Ads zum Beispiel, also klassische Bilderanzeigen auf Facebook, sind komplett underrated meiner Meinung nach.
Okay.
Weil man halt so diese Chance hat, so direkt ins Gesicht vom Kunden eigentlich so die Message zu werfen.
Ja,
und wenn halt mit einer starken Headline, mit einer starken Subheadline, dass man sofort weiß, um was es eigentlich geht und das dann noch grafisch so ein bisschen mit dem Produkt unterstützt, die funktionieren eigentlich immer gut. Und davon kann man halt mit Canva und ChatGPT kann man halt hunderte in einer Minute eigentlich nachmachen.
Mhm.
Und was ich jedem mitgeben kann, die hässlichen Ads performen bei mir immer besser.
Meinst du Bilder und Videos?
Ja, also so die hässlichen, also vorzugsweise jetzt Bilder. Die hässlichen Bilder, wo wirklich so ein Produkt-Mockup drauf ist mit einer starken Headline, funktioniert aus schwarzem Hintergrund beispielsweise, funktioniert immer besser wie diese grafisch aufwendigen geschalteten Ads mit Pfeilen.
Ist, ne? Da ist ja direkt der Fokus aufs Produkt. Ja.
Und dann muss natürlich schon, so die Ad sollte ja nur den Einstieg geben für dieses Produkt und überzeugen muss ja im Endeffekt die Produktseite.
Ja.
Aber dazu oder da sind halt extrem niedrige Klickpreise dann machbar.
Ja.
Ja, das sehen wir teilweise auch. Also von bis. Ich sehe auch die grafisch aufwendigen, sehe ich auch performen. Ja.
Also
aber auch die simplen Dinge auf jeden Fall.
Ich glaube, die grafisch aufwendigen sind halt alles, was Mode, also was im Prinzip schon in diese Nische abzielt, wie man besser aussehen sollte.
Ja.
Da resoniert natürlich was Aufwendigeres besser. Aber jetzt Standard-Problemlöser-Produkte wie jetzt Knieband oder keine Ahnung irgendwas, da reicht eigentlich die Message.
Ja. Also würdest du
auch eine ganz andere Zielgruppe wieder, ne? Ältere Leute.
Würdest du zu jedem einzelnen Produkt immer Bilder und Video empfehlen? Weil letztens kam die Frage bei uns rein, bringen Bilder überhaupt etwas?
Ja, also ich bin halt so ein großer Freund von Bilder, weil wir halt extrem schnell die KPIs ordentlich beurteilen können. Also beim Video haben wir ja immer so 3-Sekunden, 6-sekundige Videoaufrufe. Mhm. Und beim Bild zählt halt nur die CTR, der CPC. Das sind eigentlich so die zwei Dinge. Und wenn halt die CTR schon über 2,5% liegt, dann weiß ich halt jetzt schon, okay, das kommt bei der Zielgruppe an. Und jetzt muss ich halt einfach so ein bisschen optimieren. So dieses Bottleneck findet man da ja in den meisten Fällen dann.
Okay.
Sehr geil. Picture Creators wird auch sogar ein geiler Vortrag kommen von Natalie. Also Natalie und Jonathan werden ja auch speaken beim Kundenevent. 2. Februar am Sonntag. Bist du auch herzlich eingeladen.
Mhm.
Und du bist ja auch mit dabei. Und die Natalie wird auch über Picture Creators was richtig Geiles raushauen. Ich denke, das wird dir auch nochmal gut helfen. Generell wird da heftiger Value kommen, auch von Jonathan selbst, von Diego auch selbst. Und ja, Mann. Ist nur für Teilnehmer, dann wirst du ein paar andere Teilnehmer auch nochmal sehen. Und werd lieber auch Teilnehmer, damit du auch dabei sein kannst. Peace out.
Und? Hat dir die Folge gefallen? Dann gehe jetzt auf mickdietrichs.de und buche ein kostenloses Strategiegespräch. Damit auch du konstant und profitabel 6- bis 7-stellige Umsätze mit deinem Dropshipping-Business erzielst. In diesem 45-minütigen Gespräch zeigen wir dir individuell, welche Schritte du umsetzen musst, um profitabel zu skalieren. Wir freuen uns auf dich.